Erzählte Migrationsgeschichte. www.migrationaudioarchiv.de.
Also eigentlich hatte ich so ein sehr schönes Kindheit. Ich erinnere mich eigentlich an so meine Familie, so alles, unsere Bekannten, meine Schule, an ganz vieles, aber halt nicht so deutlich. Wenn man mich jetzt zum Beispiel in Kirkuk alleine lassen würde, dann würde ich nicht wissen, wohin, weil ich kenne den Weg nicht und so alles. Ich habe das jetzt alles so vergessen und meine Familie ist sehr, sehr groß. Meine Mutter hat 6 Brüder und 8 Schwestern und mein Vater hat auch viele Geschwister und ist eine große Familie und wir haben alle zusammen immer so gefeiert schön und meine Eltern haben gearbeitet, also uns ging eigentlich sehr gut. In dem Straße, wo wir gewohnt haben, die Häuser waren sehr schön, die Häuser sind da alle mit Garten. Also fast alle. Da gibt es ganz, ganz wenige Familien, die in einem Haus wohnen, wo keine Garten ist. Bei uns sind die Häuser so, dass wir immer oben, wir haben nicht so ein schrägen Dach, sondern das ist bei uns ganz flach. Und da oben ist meistens, die Leute machen das so als Terrasse. Und das sieht sehr, sehr schön aus. Wir haben im Sommer meistens, weil es sehr, sehr warm ist, immer auf der Terrasse geschlafen. Wir haben unsere Sachen immer mitgenommen und da ich schlafe meistens auf der Terrasse. Es gibt gemischte Schulen und auch getrennte Schulen, wo nur Mädchen sind oder nur Jungs. Aber ich war auf einer gemischten Schule und da war ich bis 3. Klasse. Ich sollte in die 4. Klasse gehen, dann sind wir ja halt nach Deutschland gekommen. Und meine Noten waren auch gut, also sehr gut. Die Lehrer waren auch sehr zufrieden mit mir. Ja, meine Eltern, also wir haben uns eigentlich immer nachmittags gesehen oder abends, weil meine Eltern haben beide gearbeitet. Ich und mein Bruder waren halt in der Schule und als wir von der Schule kamen, hat meine Mutter immer gekocht, als sie vom Arbeit kam. Und wir haben uns immer gemeinsam an den Tisch gesetzt und zusammen gegessen und unterhalten, was wir halt in der Schule gemacht haben. Und meine Eltern haben auch meistens erzählt, was die so bei der Arbeit erlebt haben oder gemacht haben. Und wenn meine Eltern nicht zu müde waren oder wir, dann haben wir zum Beispiel zusammen Hausaufgaben gemacht oder danach so Fernsehen geguckt oder ganz unterschiedliche Spiele gespielt und oder sind mal Bekannten gekommen, mit denen haben wir uns unterhalten und Ja, mein Vater war Lehrer und der war auch Schauspieler und Regisseur. Und meine Mutter hatte einen Druckereiladen. Sie war da Lehrerin. Sie hat so Schülern beigebracht, wie man mit 10 Fingern an Maschinen, so Schreibmaschinen schreibt. Und sie hat selber so Sachen, zum Beispiel, wenn jemand was drucken wollte, dann ist sie immer, dann sind die immer zu meiner Mutter gekommen. Und ja, das war finanziell in der Familie. Also wir hatten keine Probleme mit Geld oder so. Wir hatten ein schönes Haus, wir hatten ein Auto und also es gab keine Probleme mit Geld oder so. Die Probleme fingen an, als mein Vater diesen Film gemacht hat, also das Leben von Jesus. Und damit haben die Probleme für uns angefangen, weil in Irak sind ja fast alle Moslem und die mögen, also nicht so, wenn man über Jesus spricht oder über Christen spricht. Und als mein Vater diese Film gemacht hat, ist auch veröffentlicht worden in Kirchen und so, das wird immer noch gezeigt, in Weihnachten oder so, das wird immer noch in den Kirchen gezeigt, heute noch. Und also die wollten das nicht, die meinten, mein Vater dürfte sowas nicht machen, weil er halt Moslem ist und er darf nicht über Jesus reden und solche Sachen. Und mein Vater hat eigentlich nicht so auf die gehört, weil er dachte, das wäre halt nicht so wichtig, was die sagen, sondern er wollte einfach das machen, was er will, also sein Beruf. Der hätte ja nicht gedacht, dass wir solche Probleme kriegen werden damit. Ja, die Probleme kamen, dass die bei uns angefangen haben, so die ganze Terror zu machen. Die sind zu uns nach Hause gekommen. Da gibt es so eine islamische Gruppe, die dagegen sind. Die wollen alle, dass die fest an Gott glauben, immer Koran lesen und Kopftücher tragen. Da sind so ganz, ganz feste Moslems. Also die sind so sehr Gläubige, sehr streng auch. Und deren Tochter oder die Frauen müssen immer Kopftuch tragen, so lange Sachen tragen, so Röcke und keine engen Hosen oder engen Klamotten. Ich weiß nicht, also die leben eigentlich so ganz anders wie wir. Die haben ganz anders wie wir gewohnt. Und und die sind meistens, also die sind ein paar Mal zu uns nach Hause gekommen. Mein Vater und mein Bruder waren nicht zu Hause. Ich war mit meiner Mutter alleine. Und da haben die uns geschlagen auch. Und uns beschimpft und die meinten, die würden uns umbringen und ja, solche Sachen. Und meine Mutter hat jetzt immer noch so Probleme, psychische Probleme, weil sie kann das immer noch nicht so richtig ertragen, so also verdauen, so was die alles mit uns gemacht haben. Die sind eigentlich öfter gekommen, aber das mit dem Schlagen und so haben die nicht so oft gemacht. Vielleicht, also ich kann mich jetzt nicht so gut erinnern, aber vielleicht zweimal oder so vor unser Haus gegangen und dann uns beschimpft, so schlimme Wörter gesagt und zum Beispiel, dass wir halt keine Muslime wären, dass wir Christ geworden sind und dass wir nicht mehr an Gott glauben. Ja, solche Sachen, die eigentlich nicht so schön sind. Also, weil unsere Nachbarn haben ja alle mitbekommen, als die das gemacht haben oder gesagt haben und wir hatten auch mit in der Schule ein bisschen Probleme, weil dann haben unsere Mitschüler auch geglaubt, dass wir nicht mehr an Gott glauben oder so. Und da hatten wir auch so ein bisschen Probleme mit meinem Bruder. Ja, die haben uns immer gesagt, wenn ihr so weitermacht, wir bringen euch um, wir lassen euch nicht weiterleben und solche Sachen. Als Kind, man weiß nicht da sehr viel, worum es geht. Aber man fühlt sich trotzdem, wenn man sieht, wie die zum Beispiel deine Mutter schlagen oder dich auch, so Männer, die du gar nicht kennst, die kommen einfach zu dir nach Hause rein und die fangen an, irgendwie dich zu schlagen oder ja, solche Sachen halt, die sind eigentlich nicht so schön. Also als Kind wird man eigentlich sehr, sehr traurig und bei mir ist das immer noch geblieben. Also ich würde das nie vergessen, was sie mit uns angetan haben oder gemacht haben. Wenn ich Menschen sehe oder so, ich bin immer noch so ängstlich. Zum Beispiel, hier gibt es auch so streng muslimische Leute, die so langen Bart haben. Und wenn ich die sehe, habe ich jetzt immer noch Angst, also vor denen, weil dann erinnere ich mich immer an meine Kindheit, wie das war. Und das ist immer noch schwer für mich. Also ich habe immer noch Ängste. Ja, und dann, wir konnten nicht mehr da leben. Die haben uns das Leben zur Hölle gemacht. Die haben uns jeden Tag beschimpft. Die haben immer Probleme gemacht. Und dann mussten wir halt weglaufen. Wir könnten da nicht mehr leben, weil gegen die kann man nichts machen. Oder entweder die bringen dich um oder du bringst die um. Das kann man nur so lösen. Ja, mit meinen Eltern, also die hatten auch wirklich so richtige Probleme, weil ich meine, das ist sehr, sehr schwer von dem ganzen Geschwister oder von den Eltern auf einmal so auf die zu verzichten, in ein anderes Land zu gehen und ein neues Leben anzufangen. Das ist eigentlich sehr, sehr schwer und meine Eltern hatten eigentlich viel Angst um uns, dass uns was passiert, also um mich und meinen Bruder. Und die Entscheidung war sehr, sehr schwer, nach Deutschland zu kommen, weil meine Oma wollte nicht, meine Tanten wollten nicht, aber wir hatten keine andere Wahl. Meine Eltern haben versucht, irgendwie uns davon wegzuhalten. Bevor wir kamen, die haben uns zu meiner Oma gebracht, bis die alles so erledigt haben, und also mit dem Papier und alles, damit wir davon nichts mitbekommen. Und dann haben die uns einen Tag abgeholt und da ging eigentlich so direkt los. Und wir wussten nicht, was mit uns passiert. Also ich war da ganz klein. Ich wusste nicht, wohin, und ich konnte auch meine Eltern nicht fragen. Die hatten selber Angst. Wir hatten natürlich auch Angst, weil also ich wusste schon, dass meine Eltern von da wegkommen wollen. Aber ich wusste halt nicht, wohin oder wie. Also davon wusste ich nicht. Ich dachte vielleicht, wir würden in eine andere Stadt von Irak ziehen oder so. Aber ich hätte nie damit gerechnet, dass wir irgendwie nach Europa kommen, nach Deutschland oder... Die haben uns zu so einem Lasterwagen gebracht, so einem LKW. Das sind so Männer, die das, also wir haben das dafür Geld bezahlt, dass die uns nach Deutschland bringen. Wir hatten sehr, sehr viel Angst in diesem LKW. Es war dunkel und das war ganz zu. Und wir saßen in einer Ecke alle zusammen. Ich bin ja jünger als mein Bruder und der war ein bisschen besser als ich. Aber ich hatte sehr viel Angst in dieser dunklen Stelle, wo wir waren. Also das war eigentlich alles zu. Da kam kein Licht rein. Es war eigentlich ganz, ganz dunkel. Und ich war immer bei meiner Mutter auf dem Schoß oder bei meinem Vater. Ich habe auch viel geweint dabei. Und ich habe immer gefragt, ob wir wieder zurückkommen werden. Ich habe immer mich selber so gefragt, ob ich je meine Oma oder meine Tanten, ob ich mein Land noch einmal sehen werde. Oder ich habe immer meine Eltern gefragt, wohin wir gehen. Und meine Eltern haben immer gesagt, wir werden irgendwo hingehen, wo wir ein schönes Leben haben werden und von unseren Problemen wegkommen werden. Und ja, solche Sachen eigentlich. Von der Reise weiß ich eigentlich nicht mehr so viel. Also das waren so 3-4 Tage so in diesem LKW und wir hatten zum Essen und zum Trinken selber dabei, aber Wir konnten natürlich selber nichts essen, weil wir so viel Angst hatten. Wir hatten selber Sachen mitgenommen zum Essen, so, aber wir haben eigentlich in diesen 5 Tagen, glaube ich, wenn man so vergleichen würde, ich glaube, wir haben alle zusammen ein Brötchen oder sowas gegessen, weil die Appetit ging zu, wir konnten nichts essen oder etwas trinken, wir hatten sehr, sehr viele Sorgen. Und das war auch bisschen kalt und das war eigentlich ganz, ganz schrecklich. Ich erinnere mich also sehr oft an diese Zeit, weil das ist was, das kann man nie vergessen. Die Ängste, die wir hatten im Irak und das mit den Problemen, und das kann man nie vergessen. Das sind Sachen, die passiert sind und die gehen einfach nicht aus dem Kopf raus. Egal, wie man jetzt lebt oder ob man jetzt glücklich ist oder... Das hat man immer im Kopf drin und das vergisst man nie. Und das ist eigentlich ganz, ganz schrecklich, wenn ich zum Beispiel, ich weiß nicht, mit meinen Freunden lache oder so. Ich lache nie so richtig von innen. Weiter ging's. Wir sind dann in Deutschland angekommen. Ich wusste überhaupt nichts. Also in der Zeit wusste ich gar nichts. Und da sind wir in Köln, war das, glaube ich, in so einem... Ausländerbehörde, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man das sich nennt, aber da sind wir da hingegangen. Das ist so ein Boot. Wir haben da Anmeldung gemacht. Dann haben wir gewartet, bis die uns gerufen haben für Gerichtsamt und damit die uns also anhören, warum wir gekommen sind und weshalb, und die Fragen, was für Probleme wir hatten und ja, solche Sachen. Als wir von dem Lasterwagen ausgestiegen sind, als wir endlich befreit waren. Das war eigentlich ein sehr, sehr schönes Gefühl, weil wir waren da nur am Sitzen, wir konnten uns nicht bewegen, und als wir so von dem Lasterwagen so rauskamen und an frische Luft, und wir haben endlich wieder Sonne gesehen, und das war sehr schön für uns. Als wir in dem Lasterwagen waren, ich habe mit meinem Bruder immer so, wir haben uns gegenseitig immer gefragt, wie das Land sein würde, den wir jetzt gehen, und wie unser Leben sein wird und was wir da erleben werden. Wir haben uns immer überlegt, so, mein Bruder hat immer so Sachen selber gesagt, ja, das wird bestimmt ein sehr schönes Land und wir werden auch zur Schule gehen, wir brauchen uns keine Sorgen mehr zu machen, wir werden keine Probleme mehr haben. Und also in dem Sinne eigentlich, die unsere Eltern uns gesagt haben, die haben uns immer gesagt, das wird ein sehr schönes Land und ohne Probleme werden wir da leben. Und dementsprechend haben wir auch uns so Fantasien gemacht, wie das so sein wird, dass wir dachten uns natürlich nicht, dass wir da ohne Familie sein werden, also ohne unsere Bekannten. Und wir dachten so, wir würden die da wiedersehen oder so, aber... Wir haben natürlich dieses Flüchtlingsboot gesucht, und bis wir das gefunden haben, hat es eigentlich sehr, sehr lange gedauert. Wir haben überall gefragt. Wir konnten da auch gar nichts. Mein Vater konnte Gott sei Dank Englisch sprechen und wir haben immer auf Englisch gefragt, wo das ist. Die meisten Leute wussten nicht, was damit gemeint ist. Also die wussten nicht, wo das ist, oder die hatten noch nie davon gehört. Und als wir endlich da ankamen, wir haben unseren Namen da an dem Eingang, wo man da reingeht, geschrieben, und sie haben uns ein Zimmer gegeben in dem Boot, und da war ein Bett und so alles, und wir haben ungefähr da eine Woche gelebt und wir haben auch Essen und so alles von da gekriegt. Und da sind wir einen Tag mit einem Bus, mit anderen, die da auch waren. Da waren auch viele Leute, die auch aus dem Irak kamen oder Türkei, so verschiedene Länder. Und die haben uns alle mit einem Bus zum Gericht gebracht, und da haben die mich nicht gefragt, also überhaupt mich nicht gefragt, weil ich, mein Alter war ja nicht so, dass die mich fragen sollten. Also die haben meine Eltern und meinen Bruder gefragt, so, warum wir hier sind, was für Probleme wir haben und was wir hier machen wollen und solche Sachen. Und als wir da fertig geworden sind, die haben uns wieder zurück dahin gebracht, und nach dieser eine Woche, dann haben die uns nach Thüringen geschickt. Da sind wir auch in so einem Asylantenheim geblieben. Das war sehr, sehr großes, ein sehr, sehr großes Gebäude. Da waren so 3, 4 große Gebäude, wo da viele Zimmer waren. 4, 5 Stöcke, glaube ich, und das waren so 3, 4 Gebäude. Und das war auch verschieden, so die Familien hatten in einem Alleingebäude, und die ohne Familien, also die ledig waren, die noch keine Familie hatten, haben anders, also getrennt gewohnt. Und da sind wir auch ungefähr 26 Tage geblieben. Da hatten wir so viele Möglichkeiten, so Sport zu machen. Also für die Kinder war halt so Kindergarten und da haben wir auch immer Essen und Trinken und so alles gekriegt. Und wir durften auch rausgehen und wir hatten da alle solche so kleine Ausweise. Das war ein umzäuntes Gelände. Und als wir da rausgegangen sind, wenn wir spazieren wollten oder einkaufen gehen wollten, da müssten wir unsere Namen und Ausweise abgeben. So Namen schreiben, Ausweise abgeben. Und wir durften dann rausgehen, solange wie wir wollen. Und dann, als wir wiederkamen, haben wir die Ausweise und so alles wiederbekommen. Und wir hatten da eigentlich auch nicht so viel zu tun. Wir haben schon klar so Gedanken gemacht und so, an wie unsere Familien, Bekannten da im Irak geht und wie es weitergehen würde für uns. Und diese 26 Tage waren eigentlich schöne Tage. Wir sind so spazieren gegangen, wir waren immer zusammen. Keiner ist zum Beispiel alleine rausgegangen oder so. Wir waren alle vier immer zusammen. Und das war eigentlich auch eine schöne Zeit. Also ich denke mal, die haben versucht irgendwie, dass wir ein schönes Leben haben. Und egal was wir wollten, die haben für uns immer gemacht, damit wir uns hier nicht alleine fühlen. Und wir hatten auch in dem Asylheim sehr viele Freunde, die auch aus dem Irak kamen. Und wir sind immer abends so zusammen gesessen, meine Eltern und auch so andere Familien. Und da haben wir immer so erzählt und warum wir da sind. Und also wir haben uns immer so kennengelernt und so. Die Zeit ging sehr schnell, aber ich würde das so als eine schöne Zeit zu beschreiben. Die haben uns von Düren dann nach Aachen geschickt und dann waren wir halt im Sozialamt, in Herzogenrath. Die haben uns dann die Namen und so gegeben. Dann ist unser Hausmeister, der jetzt unser Hausmeister ist, der hat uns mit dem Auto hierhin gefahren und unsere Koffer und so. Dann hat er unser Haus gezeigt. Da waren zwei Zimmern. Das war aber sehr, sehr klein. Das war so Dachboden, auf dem Dachboden, das ist auch sehr, sehr klein und da sind auch so Schräge, so, das ist auch sehr schräg und also wir haben sehr, sehr viel Zeit gebraucht, bis wir uns an diese Enge gewöhnt haben, weil in Irak, wir hatten ein sehr, sehr schönes und großes Haus. Jeder von uns hatte eigenes Zimmer und wir hatten Wohnzimmer getrennt, Sitzzimmer getrennt, Esszimmer getrennt. Also wir hatten so alles getrennt. Und als wir dieses Haus gesehen haben, diese Wohnung, also nur zwei Zimmern, und wir haben zuerst so überlegen, was wir hier in diesem zwei Zimmer machen können, wie wir da leben sollen. Und dann haben wir das so gemacht, dass wir zuerst keine Wohnzimmer hatten. Eine Zimmer war die Zimmer von mir und meinem Bruder und die andere Zimmer war die Schlafzimmer von meinen Eltern. Und als wir Besuch bekamen, also wir haben auch hier in Aachen sehr viele andere Familien kennengelernt und mit der Zeit wurde das eigentlich ein bisschen besser. Wir haben uns dann nicht mehr so alleine gefühlt und die sind halt uns besuchen gekommen und so. Das war eigentlich nicht so schön für die Leute, die gekommen sind, weil wir hatten keine Wohnzimmer. Die Küche war sehr, sehr klein. Zwei Personen konnten nicht in der Küche zusammenstehen, weil es sehr, sehr klein war. Und die Zimmer waren auch sehr, sehr klein. Da hat es nur Kleiderschrank und zwei Betten reingepasst, sonst gar nichts mehr. Die haben uns Möbel und so gar nichts gegeben, nur vier Betten, vier Stühlen, ein Tisch, so Besteck und so alles, ja, vier Teller, vier Gabel und so, also alles vier Stück, nicht mehr und auch nicht weniger, nur für uns. Und als wir Besuch bekamen, das war sehr, sehr schwer für uns. Wir mussten immer von unseren Nachbarn was leihen, so zum Beispiel Gläser oder so. Wenn mehrere Besucher kamen, dann, wir hatten auch nicht so viele, weil wir haben auch damals nicht viel Geld gekriegt. Wir wussten den Weg nicht, wo man zum Beispiel hier einkaufen geht oder die Sprache können wir gar nicht. Und das war sehr, sehr schwer. Die Leute müssen sich in unsere Schlafzimmer also so reinsetzen. Das war überhaupt nicht für die auch nicht so bequem. Dann haben wir uns in der Schule angemeldet, meine Eltern haben uns in die Schule angemeldet, das war auch in Kohlscheid, das heißt Erich-Kästner-Hauptschule. Wir sind dann in so eine Förderklasse reingekommen, wo auch viele Ausländer waren und die konnten auch gar nicht, also gar keine so Sprache überhaupt nicht. Die konnten also kein Deutsch, die konnten glaube ich nur Hallo sagen, also genau wie wir. Und da haben wir auch viele Freunde gefunden und mit der Zeit haben wir auch Deutsch gelernt und wir waren ungefähr ein Jahr in diese Förderklasse und dann sind wir in normalen Regelklassen eingesetzt worden und dann ja, haben wir immer versucht mitzukommen Und die Lehrerinnen und Lehrer haben uns da sehr, sehr viel geholfen in der Schule. Die haben uns immer gefragt, ob wir Probleme haben oder also ich mag die Lehrer wirklich, weil die haben uns immer geholfen und die haben uns immer nach unseren Problemen gefragt und die haben immer versucht, irgendwie für uns was zu machen. Und in den normalen Klassen, ich habe sehr, sehr schnell Freunde gefunden, mein Bruder dann auch, der hatte dann mehr so Türken als Freunde, als Deutsche, weil der kannte auch nicht so gut Deutsch. Also es hat gedauert, bis wir so deutsche Freunde gefunden haben, weil wir konnten uns nicht verstehen gegenseitig und das war halt auch so eine schwierige Zeit. Wir waren, die ersten so paar Monate waren sehr, sehr schwer für uns, weil wir hatten keine Freunde da, wir kannten keinen und in der Klasse, wir konnten uns mit keinen unterhalten. Keine war aus dem Irak da, nur mein Bruder und ich waren alleine so aus dem Irak. Die anderen waren zum Beispiel aus Türkei oder aus Russland und die haben uns auch nicht verstanden, wenn wir mit denen geredet haben oder so. Und das hat schon eine Zeit gebraucht, wo diese Zeit auch sehr, sehr schwer war für uns. Und wir waren in der Schule immer in einer Ecke mit meinem Bruder zum Beispiel, weil wir keine Freunde hatten. Und mit meinem Bruder standen wir auch immer in der Schule in einer Ecke. Und wir haben uns immer sehr, sehr alleine gefühlt. Wir hatten da keine Freunde. Und wir haben uns immer so, bevor wir schlafen gegangen sind, abends immer gewünscht, dass wir zum Beispiel morgen früh aufwachen, dass wir perfekt Deutsch können. Und das war eigentlich unser einzigster Wunsch da in dem Moment. Mein Bruder hat immer mir gesagt, er so, kannst du dir das vorstellen, ich werde eines Tages auf einmal so aufstehen und dann würde ich so perfekt Deutsch sprechen können. Wenn wir jetzt so darüber nachdenken, dann lachen wir immer so die Sachen, die wir so erlebt haben und so. Das ist eigentlich so ganz so lustig, wenn man so darüber nachdenkt. Und als wir ja Deutsch gelernt haben, haben wir auch sehr, sehr viele Freunde gefunden, so Deutsche, so normale, so Freunde aus allen Ländern eigentlich so. Und ich komme sehr, sehr gut mit meinen Freunden klar. Wir haben keine Probleme miteinander oder so. Die respektieren mich. Also die haben nichts gegen Ausländer oder so. Wir verstehen uns sehr gut. Meine Freunde läuft eigentlich alles gut. Der Schule läuft auch sehr gut. Also meine Lehrer sind sehr, sehr zufrieden mit mir. Die haben keine Probleme mit mir. Und ich habe auch sehr gute Noten, Gott sei Dank. Ja. Ich würde gerne so mit Medizin zu tun haben, so in, ja, so, ich will eigentlich so weit, wie ich kommen kann, mit der Schule weitermachen. Bei mir in der Schule, wir können da auch Realschulabschluss machen, obwohl das Hauptschule ist, dann können wir auch Realschulabschluss machen. Und wenn ich das mache, dann will ich halt Abitur machen und nach Abitur halt so weit wie möglich kommen. Aber wenn das halt alles nicht klappt, dann möchte ich eine Ausbildung als Arzthelferin machen. Meine Familie ist immer noch nicht glücklich, wie wir früher halt waren, weil wir in Deutschland jetzt auch viele Probleme haben. Also Probleme nicht so jetzt mit Polizei oder mit Leuten, das sind so nicht solche Probleme, sondern die Probleme sind halt, dass wir jetzt eine Duldung bekommen haben, dass wir keinen Pass haben, kein Passport oder wir haben also keine Papiere, gar nichts, nur eine Duldung. Und das heißt, dass, also das Duldung heißt, dass wir abgeschoben werden können oder werden. Wir wissen jetzt auch nicht so, so genau, was passieren wird, weil die von dem Ausländeramt oder so, die können uns auch nichts so genau sagen. Wir bekommen eine Duldung und weil die Leute, glaube ich, die glauben nicht an uns. Die wissen nicht, also die glauben nicht, dass wir so ernste Probleme haben. Die denken vielleicht, dass wir nicht die Wahrheit sagen und wir haben eigentlich alles erzählt, was wir Probleme in Irak haben und warum wir nach hier gekommen sind, aber ich denke nicht, dass die das so geglaubt haben, das so ernst genommen haben. Und wenn die uns nach Irak schicken würden, das wird sehr, sehr schwer für uns sein, weil wir werden wahrscheinlich die gleichen Probleme wieder haben, weil das Film wird immer noch gezeigt und früher war das, da waren nicht so viele muslimische Parteien, aber jetzt, da waren vielleicht 3-4 Stück, aber jetzt sind es über 10 oder so und die sind jetzt halt mehr geworden. Das ist eigentlich so für uns Lebensgefahr, wenn wir wieder dahin gehen. Ich meine, in Nachrichten oder im Fernsehen sieht man immer noch, was für Probleme in Irak sind. Da sterben jeden Tag Hunderte von Menschen. Das ist eigentlich, das ist für jeden gefährlich, würde ich mal sagen, nicht nur für uns, aber das mit dem Duldung kann ich auch nicht verstehen. Also ich meine, das sind andere Leute, die vielleicht nicht so schlimme Probleme wie wir haben, die trotzdem einen Pass haben. Und an denen wird geglaubt und an uns aber nicht, obwohl wir die Wahrheit sagen. Sagen wir mal. Vielleicht sagen die Leute ja nicht die Wahrheit, man weiß ja nie. Aber wir können jetzt auch gar nichts machen. Wir können uns nicht von Aachen bewegen. Wir dürfen nur 30 Kilometer weiter als Aachen. Und wenn wir mal mit der Schule einen Ausflug machen möchten oder überhaupt so, dann wird das ganz schwer für mich, weil da muss man so von Ausländeramt zuerst mal Genehmigung holen und alles. Das ist eigentlich so ganz, ganz schwer. Und in den Klassenfahrten wird es ganz, ganz schlimm, weil wir wollen dieses Jahr nach England fahren. Und die meisten, also in meiner Klasse, da sind auch viele Ausländer. Also die Ausländer sind halt mehr als die Deutschen in meiner Klasse. Und die haben alle Passport und die brauchen nur ein Visum zu holen. Oder die brauchen eigentlich nur ein Visum zu holen. Aber wir können das ja nicht. Ich kann mich eigentlich gar nicht von Aachen bewegen. Wir werden wie ein Gast behandelt hier, so als ein vorübergehendes Gast. Also die, zum Beispiel wie vielleicht... Das kann man so mit Urlaub vergleichen. Also die nach hier kommen und dann wieder zurückgehen werden. Wir werden genauso behandelt. Also wir haben überhaupt hier in Deutschland keine Rechte, gar nichts. Also ich werde wahrscheinlich nicht in Klassenfahrt mitfahren. Das werde ich, weil wir fahren in Mai. Das sind noch ein paar Monate, aber ich glaube nicht, dass ich da mitfahren könnte. Mir geht es eigentlich dabei sehr, sehr schlecht, weil ich gehöre zu der Klasse. Und ich habe auch ein Recht, mit denen irgendwas zu unternehmen. Und als eine Klasse, das gehört sich einfach so, dass die Klasse alle so zusammenhalten und zusammen halt irgendwo hingehen oder so Ausflüge machen. Aber meistens kann ich das nicht. Und das ist eigentlich sehr, sehr schwer für mich, weil meine Freunde können das schon verstehen, aber halt nicht so sehr. Also die wissen nicht so genau, wie die Situationen sind. Die wissen schon, dass ich von Irak komme und dass ich Probleme habe und dass ich keinen Pass habe. Aber die wissen halt nicht, dass ich... Die denken, dass es was Normales ist, also dass es nicht so schwer ist für mich, dass ich mit denen fahren kann oder so. Aber das, die verstehen auch meistens anders. Ich muss denen immer so erklären. Die denken, weil wir halt Moslem sind, dass meine Eltern mir sowas nicht erlauben würden. Die denken immer, also so, ich muss dann immer sagen, nein, meine Eltern sind nicht so. Ich darf wegen dem Duldung nicht oder wegen meine Probleme nicht. Weil, also die Hintergedanke bei denen ist so, dass... direkt die Schuld auf die Eltern schieben. Aber meine Eltern sind halt Gott sei Dank nicht solche Menschen, die mir irgendwas verbieten wollen oder so. Die sind halt sehr, sehr offen eigentlich. So, die wollen eigentlich nur das Beste für mich. Und die würden nie irgendwas, zum Beispiel mir eine Klassenfahrt verbieten. Die wollen auch, dass ich zusammenhalte, dass ich neue Freunde finde. Und die wollen eigentlich mir alles geben, was die können. Die machen mir eigentlich alles so, was ich will. Wir haben ungefähr vor einem Jahr das Duldung gekriegt, also ist eigentlich nicht so lange her. Dann haben wir auch solche Briefe gekriegt. Da stand, dass wir eine Duldung haben, dass wir da Widerspruch einlegen können. Und da stand auch eine Adresse, also wir sollten zu Ausländeramt gehen und bei Herr Williams, der Mann hieß Herr Williams, und wir sollten zu dem gehen und diese Widerspruch einlegen. Und da bin ich mit meinem Vater hingegangen. Das habe ich natürlich alles meinen Lehrern erzählt, meinen Klassenlehrer, ich habe denen alles erzählt. Und die haben uns immer für uns gehofft und immer die Daumen gedrückt, dass wir endlich einen Pass kriegen. Und dann habe ich das denen erzählt und die haben mich an dem Tag in der Schule entschuldigt. Und dann bin ich zum Ausländeramt gegangen und da hat der Herr Williams mich gefragt, was ich hier in Deutschland machen will, was ich werden will, wie mit der Schule sein wird. Und ich habe auch eigentlich alles gesagt, was ich vorhabe, dass ich mit der Schule weitermachen möchte, dass ich gerne eine Ausbildung als Arzthelferin machen möchte und dass ich auf keinen Fall nach Irak zurückgehen will, weil für uns halt Lebensgefahr ist. Das habe ich denen eigentlich auch alles erzählt, mein Vater auch. Und wir haben das zuerst falsch verstanden. Da stand ein Datum. Wir haben so verstanden, dass da stand, bis Ende dieses Monats, ihr könnt Widerspruch einlegen. Aber wir haben das nicht so verstanden. Wir dachten, wir müssen bis Ende dieses Monats den Land verlassen. Und wir haben auch sehr, sehr viele Sorgen gemacht, dass wir abgeschoben werden. Und dass es halt nicht so ein Problem ist bei uns, dass wir in Irak leben können. Dass das überhaupt kein Thema ist für uns, dass wenn wir dahin gehen würden, dass wir nicht mehr Probleme haben würden. Also die haben uns eigentlich im Prinzip so nicht geglaubt, an unsere Probleme nicht geglaubt. Also die dachten, dass die Probleme gar nicht da sind, dass wir vielleicht das ausgedacht haben oder so, damit wir hier in Deutschland bleiben dürfen. Ja, und dann, da stand das, also dass wir einen Widerspruch einlegen können und so, das haben wir auch gemacht. Und dann hat der Herr Williams uns sehr, sehr viel Angst gemacht, also mir eigentlich, weil der meinte, die Leute, die aus dem Irak kommen, alle im März, wir abgeschoben werden. Also da habe ich auch sehr, sehr viel Angst. Ich habe in der Schule natürlich irgendwie allen erzählt, dass ich zurück, also wir wissen eigentlich immer noch nicht, ob wir abgeschoben werden oder nicht. Aber ich habe in der Schule halt sehr, sehr erzählt. Meine Schuldirektor und mein Klassenlehrer, die wollen auch gemeinsam was für mich tun. Also Briefe schreiben, zum Beispiel an Ausländeramt oder an Sozialamt, an Stadt. Die wollen mir möglich machen, dass ich hier bleiben kann, weil damit meine Zukunft nicht kaputt geht. Wenn ich zum Beispiel jetzt nach Irak gehen würde, dann würde meine Zukunft ja kaputt gehen. Da könnte ich ja gar nicht, da müsste ich auch wieder von Anfang anfangen, wie ich jetzt in Deutschland gemacht habe. Ich habe hier auch ein neues Leben angefangen, wieder zur Schule gegangen und alles. Und in Irak muss ich jetzt wieder das machen. Und wahrscheinlich würde ich jetzt bis hier in nächstes Jahr werde ich meinen Abschluss machen und sagen wir mal, in 5 Jahren oder so würde ich dann auf meine eigenen Beine stehen können. Aber in Irak würde das vielleicht ja länger dauern, weil ich das wieder von Anfang machen muss. Und das würde für mich eigentlich nicht so ein schönes Leben geben, weil ich müsste immer mit der Schule, also ich müsste immer versuchen, mit der Schule fertig zu kommen, obwohl ich hier in Deutschland in einem Jahr das machen kann. In der Zeit, ich habe gesagt, ich gehe nicht mehr zur Schule. Ich habe immer gesagt, warum soll ich jetzt zur Schule gehen, wenn ich sowieso abgeschoben werde? Ich habe gesagt, das hat keinen Sinn mehr, warum sollte ich denn? Aber meine Eltern haben mir immer gesagt, du musst gehen und vielleicht ist das nicht so. Und die haben immer versucht, irgendwie dass ich an was Gutes denke, immer positiv denke, nicht so negativ. Und meine Freunde sind jetzt natürlich sehr, sehr traurig, weil ich habe denen gesagt, dass ich vielleicht abgeschoben werde und dass wir vielleicht uns nie mehr wiedersehen. Und das Gleiche eigentlich, was mit mir in Irak passiert ist. Ich habe jetzt meine Freunde seitdem auch nicht mehr gesehen. Und ich habe jetzt auch Angst, dass ich meine Freunde, die ich jetzt habe, so verliere, die nie mehr wiedersehe oder ja, dass wir keinen Kontakt mehr haben. Und wir wissen auch nicht, also wir wissen nicht, wann wir abgeschoben werden. Das wissen wir überhaupt nicht. Wir haben schon gefragt, in Ausländeramt oder so, die wissen das auch nicht genau. Die wissen nicht, die wissen, dass es sowas sein wird, aber wann, wissen die auch nicht. Die haben uns gesagt, vielleicht im März, aber also es kann eigentlich im Grunde genommen jeden Tag sein. Also es kann vielleicht so sein, dass die uns nach Hause einen Brief schicken werden oder selber kommen werden und uns sagen werden, ja, so nächste Woche müsst ihr gehen. Also, oder vielleicht in ein paar Tagen. Und da hat man auch nicht so viel Zeit irgendwie. Da wird man total irgendwie durcheinander. Da weiß man nicht, was man machen soll. Ich meine, wenn wir jetzt nach Irak abgeschoben werden, was sollen wir da machen? Meine Eltern würden keinen Job finden, keine Arbeit. Wir haben da kein Haus. Auch natürlich auch kein Geld, weil wir kriegen hier auch nicht so viel, dass wir irgendwie ein bisschen sparen können. Wir kriegen jetzt, wir sind 5 Personen, wir kriegen ungefähr 625 Euro oder sowas. Das würde nicht mal normal, wenn man das normal, ein normaler Mensch, das mit dem Geld könnte eigentlich nur eine Person auskommen bis Ende des Monats. Und das ist ja das Schwierige bei uns. Wir haben bis jetzt, das wird jetzt 5 Jahre, dass wir in Deutschland sind und wir haben immer noch nicht, wir haben jetzt bis jetzt keinen Cent gespart, weil wir halt nicht so viel selber kriegen. Und von diesem Geld, von diesem 600 Euro und noch was, da muss Essen zum Trinken, Anziehsachen, alles bezahlt werden, Schulsachen, also da bleibt eigentlich nicht so viel im Ende des Monats, eigentlich überhaupt nicht mehr, wenn Ende des Monats so sondern so ein paar Tage bevor wir das wieder Geld kriegen, da haben wir nur so ein paar Euros in der Tasche. Ich denke mal, das ist auch ganz normal so, wenn bei jeder Ausländer ist es, glaube ich, so, die keinen Pass haben, die kriegen alle so wenig. Mein Vater arbeitet jetzt so in diesem 1-Euro-Job, das muss er auch machen. Und der arbeitet jetzt im Theater, weil er jetzt Schauspieler ist und Regisseur. Der hat jetzt so ein Theater gefunden, wo er das machen kann. Und der kriegt auch pro Stunde 1 Euro. Ich meine, wenn er zur Arbeit geht, dann muss er doch was zum Trinken und was zum Essen mitnehmen. Und er arbeitet 5 Stunden am Tag und er verdient 5 Euro, sagen wir mal so. Und von diesen 5 Euro bezahlt er dieses zum Essen und Trinken, alles, was er da kauft oder mitnimmt. Und da bleiben eigentlich so ein paar Euros übrig. Ich fühle mich also eigentlich überhaupt nicht wie eine Jugendliche. Also das Leben, das ich lebe, ist nicht für eine Jugendliche gedacht. Also kein anderer Mensch, sagen wir mal, wenn man ein deutsches Kind, also eine deutsche Jugendliche nehmen würde und in mein Leben rein, der könnte 2 Tage nicht aushalten. Ich fühle mich eigentlich sowieso eine große Frau, also die Verantwortungen hat und die immer aufpassen soll, was die macht und immer versucht, mit dem Geld klarzukommen, mit dem Taschengeld klarzukommen. Und also ich muss immer meinen Eltern unterstützen und meine Eltern immer helfen. Und die sind auch natürlich sehr, sehr traurig. Meine Mutter ist sehr, sehr traurig, weil meine Oma ist krank. Und wenn wir zum Beispiel einen Pass hätten oder so, dann hätten wir eine Möglichkeit, vielleicht die wieder zu sehen. Aber wir können das auch nicht. Vielleicht, wahrscheinlich würde ja meine Oma in ein paar Jahren, vielleicht würde sie sterben und meine Mutter würde sie nicht mehr wiedersehen. Und das ist ganz, ganz schwer für sie. Sie macht sich sehr, sehr viele Sorgen und sie hat jetzt auch sehr, sehr auch viele Probleme, so psychische Probleme. Sie geht auch zum Arzt und so. Und sie hat halt Probleme, sie hat Ängste, sie kann Nächte nicht schlafen, überhaupt nicht so. Sie schläft meistens so 3, 4 Uhr morgens. Sie kriegt immer sehr, sehr starke Kopfschmerzen und die Kopfschmerzen bleiben 3, 4 Tage, die bleiben die Kopfschmerzen, die gehen nicht weg. Und das kommt davon, weil sie hat sehr, sehr viel überlegt. Sie weiß nicht, wie es weitergeht. Sie macht sich Sorgen, was ist, wenn wir jetzt morgen oder nächste Woche zurückgeschickt werden? Was sollen wir da machen? Ich habe eigentlich nichts so zu tun. Ich bin immer zu Hause. Natürlich langweilt man sich und ja, das Problem ist hier zu Hause, dass wir gar nichts haben dürfen, weil das ein Asylheim ist, die wir wohnen. Wir dürfen zum Beispiel kein Telefon haben, kein Computer, kein Internet. Unser Hausmeister, der hat selber einen Schlüssel von unserer Wohnung. Der kommt manchmal selber rein, wenn wir auch nicht zu Hause sind. Der guckt sich um, was wir haben. Und der sagt uns auch Bescheid, das dürft ihr gar nicht haben. Woher habt ihr das? Und ich glaube, ihr kriegt zu viel Geld und ihr habt was übrig. Deshalb könnt ihr euch solche Sachen leisten. Und ja, die Sachen, die wir eigentlich haben, entweder haben wir so von Leuten, die uns das geschenkt haben oder so, halt von Bekannten, die uns helfen. Ich fühle mich so, ob ich, also wir haben eigentlich kein so privates Leben, wenn der Hausmeister so jeden Tag so, sagen wir mal, in der Woche 2, 3 Mal reinkommt und so, sagen wir mal, der macht so eine Kontrolle durch den Haus. Und das ist eigentlich überhaupt nicht schön. So, da hat man kein privates irgendwie, okay, ich habe jetzt vielleicht ein Zimmer und mit meinem Bruder, der ist auch jetzt mittlerweile 19 und ich bin 15 und wir sind immer noch im gleichen Zimmer, also wir schlafen im gleichen Zimmer. Wenn ich jetzt mal alleine sein möchte oder so, das kann ich gar nicht. Ich muss dann in ein Badezimmer gehen, die Tür zumachen oder in die Küche und das finde ich eigentlich so überhaupt nicht schön. Ja, wenn ich das Wort Heimat höre, dann, ich weiß nicht, da wird es mir ganz, ganz komisch und da kriege ich sofort so eine Gänsehaut und da fühle ich mich schon so ein bisschen alleine. Meine Heimat ist Irak und ja, das ist für mich also meine Heimat, wo ich mich da auch wohlfühle. Das ist für mich so, ob ich wieder zu Hause bin. Ich habe so ein Gefühl, dass ich, wenn ich, das ist so meine Zuhause. Mein größter Wunsch wäre eigentlich, also sagen wir mal das so, ist, ich möchte schon nach Irak zurück. Also das will eigentlich jeder nach seinem Heimatland wieder zurückgehen. Aber ich will halt, dass mein Wunsch ist, wenn wir mal von hier, sagen wir mal, abgeschoben werden. Mein Wunsch ist, dass wir nicht wieder diese Probleme kriegen mit den islamischen Leuten, mit den Muslimen. Dass wir halt ganz normal behandelt werden. Mein anderer Wunsch ist halt, dass ich in Deutschland bleiben darf, dass ich meine Schule weitermachen kann, dass ich also meinen Traum verwirklichen kann. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, dass ich wieder mit meiner Familie glücklich bin, dass wir keine Sorgen mehr haben oder dass wir zum Beispiel ein Passport kriegen, damit ich auch wie meine Freunde zum Beispiel zum Urlaub fahren kann oder mit meiner Klassenkameraden was unternehmen können, dass ich zum Beispiel wieder in Klassenfahrt fahren kann. Oder das ist halt mein größter Wunsch, dass ich in Deutschland bleiben kann und meine Träume verwirklichen kann.
Eine Produktion des Migration Audioarchiv. www.migrationaudioarchiv.de